Wo ich mich vorhin umgeschaut habe, da habe ich gedacht, wisst ihr, was ich mir jetzt wünschen würde? So ein Knöpfchen hier. Drücke ich drauf und dann verschwinden all die leeren Stühle und die anderen rutschen einfach nach vorn. Ich weiß ja nicht, wie euch das so geht. Thalheim ist ja da keine Ausnahme oder irgendwas Besonderes. Ich erlebe das in vielen Gemeinden, dass immer irgendwie die ersten Reihen, ihr seid so eine Ausnahme, leer sind. Wenn ich zum Beispiel zu einem Konzert gehe, dann versuche ich eigentlich immer so weit wie möglich an der Bühne vorne zu sein, weil ich will ja was mitkriegen, was da so passiert. Keine Ahnung. Aber das nur nebenbei, hat mit dem Thema gar nichts zu tun. Ich habe mal nachgeschaut. Im Juli 2024 habe ich das letzte Mal hier gepredigt. Das ist schon eine Weile her. Und wenn ich jetzt fragen würde, du bitte nicht, wer von euch weiß denn noch, die Technik bitte auch nicht, die könnten nachgucken, wer von euch weiß denn noch, über was ich gepredigt habe? Ich weiß es schon, aber das habe ich mir fast gedacht. Ist aber nicht schlimm, war nur ein Spaß. Ich mache nämlich genau da weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Und zwar geht's um den Philipperbrief und es geht um das Thema unzerstörbare Freude 2.0, müsste ich jetzt sagen. Ich habe mal so nachgedacht, ich glaube, es war irgendwann in den 90ern, als Coca-Cola die erste PET-Plastikflasche auf den Markt gebracht hat und es dann Cola nicht mehr in Glasflaschen gab, sondern in Plastikflaschen. Ich glaube, Fanta und Sprite war es ähnlich. Und da gab es so einen Werbespruch dazu, ich weiß nicht mehr genau, wie der ging. Es hatte irgendwas mit unkaputtbar zu tun, glaube ich, wenn ich mich so erinnere. Ja, wir reden heute nicht über unkaputtbare Flaschen. Ich möchte mit euch gerne über unzerstörbare Freude sprechen. Das klingt ja auf den ersten Blick, das ist auch so eine Redewendung, die eigentlich nicht wirklich stimmig ist, weil es klingt auf den ersten Blick, ist auch komisch, aber es klingt ziemlich übertrieben. Und ich muss sagen, ich finde an dieser Stelle den Philipperbrief auch das beste Anschauungsmaterial, was man sich zu diesem Thema wünschen kann. Weil hier sitzt ein Mann im Gefängnis. Das ist nicht schön. Er sitzt dazu noch in einem römischen Gefängnis. Das ist noch viel weniger schön. Das ist nämlich ziemlich brutal. Es kann gut möglich sein, dass er dieses Gefängnis nicht mehr lebendig verlässt. Eine Hinrichtung könnte ihn erwarten. Das steht zumindest im Raum. Eigentlich würde man doch sagen, das ist ein Ort der Finsternis, der Trübsal, der Angst, der Zweifel, der Zerrissenheit, der Panik. Und mitten aus diesem schrecklichen Ort, da schreibt er einen Brief an seine Freunde, an eine Gemeinde, an die Philipper. 4 Kapitel und 16 Mal kommt das Wort Freude darin vor. Und er fließt so richtig über in seiner Freude, die er in Jesus, die er im Glauben hat. Was für ein Anschauungsmaterial. Ich meine, über Freude ein Buch zu schreiben, das kann im Prinzip jeder, wenn es so richtig gut läuft. Ja, wenn vielleicht die Gemeinde wächst, der Familie geht's gut, die Kinder sind gesund, die Schwiegermutter ist vielleicht im Urlaub. Es gibt ja so Phasen, wo irgendwie alles stimmt Und da kann man sich doch mal so richtig freuen, ja. Ach, ist das schön, Jesus. Aber hier, an diesem Ort, Paulus sitzt im Gefängnis und er schreibt über Freude. Ich lese uns aus dem ersten Kapitel des Philipperbriefes die Verse 12 bis 18. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Manche tun dies zwar nur aus Eifersucht und Rivalität, aber andere predigen Christus auch mit guten Absichten. Sie predigen aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass der Herr mich hierher gebracht hat, um für seine gute Botschaft einzustehen. Die anderen aber verkündigen Christus aus selbstsüchtigen Motiven und nicht aus ehrlichem Herzen. Sie wollen mir meine Gefangenschaft noch schmerzhafter machen. Doch ob ihre Beweggründe nun ehrlich sind oder nicht, die Botschaft von Christus, auf welche Weise auch immer, wird verkündet und darüber freue ich mich und ich werde mich weiter freuen. Das Erste, was ich heute Morgen gerne mit euch teilen möchte und was mir sehr wesentlich erscheint, ist, dass Glaube immer auf das Positive schaut. Glaube ist eine positive Kraft. Glaube schaut auf das Positive. Ja, und wenn wir ehrlich sind, sehr oft gelingt uns das nicht so gut. Und Paulus macht uns das hier vor. Der Philipperbrief ist ja auch so eine Art Freundesbrief an eine Gemeinde. Die Philipper waren die Gemeinde, die ihn unterstützt haben, auch finanziell. Ja, sie haben ihn ausgesandt. Die Gemeinde in Philippi war seine sendende Gemeinde. Und vielleicht war Paulus da vor nicht allzu langer Zeit und hat gesagt, was er noch so alles vorhat und wo er noch Gemeinden gründen will und wo er vielleicht auch noch Menschen zu Christus führen will. Und die Philipper waren begeistert und sie haben vielleicht noch ein Sonderopfer gesammelt und ihn damit ausgesandt und haben gesagt, ja Paulus, Mensch, gib Vollgas, wir unterstützen dich. Und jetzt? Jetzt sitzt er im Gefängnis und aus all den großen Plänen wird gerade gar nichts. Was ist denn jetzt mit dem missionarischen Auftrag von Paulus? Was könnte er denn jetzt in seinem Freundesbrief schreiben? Sorry Jungs, bin krank geworden. Sitz hier im Gefängnis, es geht gerade gar nichts. Alles muss warten. Nein, tut er nicht. Er schreibt, ich will, Geschwister, dass ihr erkennt, dass das, was mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei den übrigen bekannt geworden ist, dass ich um Christi willen gefangen bin. Paulus freut sich über eins, nämlich, dass viele römische Soldaten und römische Richter und römische Beamte und seine Mitgefangenen dort in Rom von Jesus hören. Er nutzt seine Chance, Zeugnis zu geben. Er nutzt seine Chance, mit Menschen über Christus ins Gespräch zu kommen. Und er sagt, alle hier wissen, warum ich gefangen bin. Dass ich kein Schwerverbrecher bin, dass ich weder gemordet noch gestohlen oder irgendwas habe, sondern dass ich hier sitze, weil ich an Jesus glaube. Paulus erzählt von Jesus. Genau da, wo er gerade ist. Und er sagt, das ist doch meine Berufung. Wo bitteschön ist denn das Problem? Ich habe jetzt vielleicht hier einen Spezialauftrag. Damit hätte ich so nicht gerechnet. Aber ich werde hier nicht sitzen und Trübsal blasen, sondern ich werde genau das machen, wozu Gott mich berufen hat. Ich werde das Evangelium verkündigen. Manchmal geht so ein bisschen die Fantasie mit mir durch und wisst ihr, ich stelle mir den Paulus vor, wie er diesen Brief zu Ende schreibt und dann, 4. Kapitel, zum Schluss, da sehe ich ihn mit so einem richtig frechen, schelmischen Grinsen über dem ganzen Gesicht, als er schreibt, es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Könnt ihr nachlesen, steht am Ende des Briefes. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht ist es ihm gelungen, im Haus des Kaisers irgendwie noch einen Hauskreis aufzumachen. Paulus ist in Rom im Gefängnis, aber er bläst keine Trübsal. Ich predige das Evangelium, sagt er. Und Menschen hören von Jesus. Und das ist es doch, worum es geht. Ich glaube, dass Zeiten, in denen wir leiden, Zeiten, in denen es uns nicht so gut geht, doch auch ganz oft besonders gesegnete Zeiten sind. Ich habe ein ums andere Mal gehört und auch selber miterlebt, dass Menschen, denen es gerade nicht gut ging, ja, die Trauer und Schmerz erlebt haben, anderen zum Segen geworden sind. Was ich sagen möchte, eine Notsituation bringt vielleicht neue Leute in dein Leben, die du sonst nie kennengelernt hättest. Beispiel: Haben deine Zimmergenossen und die Pfleger im Krankenhaus die Chance, von Jesus zu hören, weil du deinen Aufenthalt dort als Gottes Plan siehst? Paulus nutzt seine Chance und er evangelisiert unter Mithäftlingen, Soldaten und Beamten und sagt, hey, ich bin voll auf Kurs. Alles schön und gut, Paulus, könnten wir vielleicht sagen, ja. Aber was wird denn jetzt aus deinem apostolischen Dienst an den Gemeinden? Das ist doch auch deine Berufung. Die Gemeinden brauchen dich doch. Das fällt doch jetzt alles flach, oder? Und auch hier sagt Paulus, nö, tut's nicht. In Vers 14 schreibt er, doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst, und sind sehr viel furchtloser geworden, anderen zu erzählen von Christus. Ja, Paulus sagt, meine Gefangenschaft wirkt sich positiv auf die Gemeinden aus. Ja, die Gemeinden werden ermutigt und sie predigen umso leidenschaftlicher. Das kann ich nachvollziehen. Immer wieder begegne ich anderen Christen, die durch eine schwere Zeit gehen, die durch Leid gehen. Und ich merke das, ich spüre das, dass sie es mit Jesus tun. Und ich spüre, dass sie getröstet sind. Und ich spüre diese Kraft, die ihnen geschenkt wird in dieser Situation. Und ich kann euch sagen, das macht ganz viel mit mir. Wisst ihr, wenn es ums Leiden geht, bin ich kein Held. Ich habe schon so oft gehört und auch miterlebt, dass Gott durch Leid ganz viel Gutes bewirkt. Aber wisst ihr, ich hatte noch nie die innere Freiheit, Gott zu bitten, dann gib mir mal ein bisschen was davon. Ich bin gerne fröhlich. Und ich mag es, wenn es mir gut geht. Und umso mehr bewundere ich das, wenn ich sehe, wie jemand durch eine schwere Zeit geht und er tut das mit Jesus. Dietrich Bonhoeffer, am 9.4., also in ein paar Tagen, begehen wir seinen 80. Todestag. Er schreibt im Konzentrationslager, eigentlich wenige Tage vor seiner Hinrichtung, von guten Mächten treu und still umgeben. Ihr kennt das Lied. Und ich frage mich, warum sind solche Zeilen, und entschuldigt, wenn ich das mal so ausdrücke, warum sind die so magisch, so zauberhaft, so unfassbar berührend, so glaubwürdig, weil wir wissen, wer sie geschrieben hat und wo sie geschrieben wurden. Was für ein Zeugnis ist das? Ja, was für eine Ermutigung für uns, die wir auch manchmal auf schweren Wegen unterwegs sind. Paulus sagt, die Gemeinden werden ermutigt durch meine Haltung im Leid. Und jetzt kommt was Paulus absolut nicht weiß und was auch die Philipper nicht wussten damals. Ja? Er schreibt diesen Brief im Gefängnis. Ein Brief, der seit 2000 Jahren Dienst an den Gemeinden tut. Das hatte Paulus ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja? Er schreibt seinen Freunden in Philippi, dass dieser Brief mal Teil des Neuen Testamentes sein würde, dieses unfassbare Dokument über die Freude Gottes und dass sich seit 2000 Jahren Menschen versammeln, um diesen Text zu lesen, um darüber nachzudenken, um daraus Kraft und Trost und Mut zu schöpfen, ja? Und dass Gott seine Gemeinde baut seit 2000 Jahren, das hat Paulus überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das finde ich so genial. Paulus sagt, das hat er sehr wohl ganz bewusst auf dem Schirm, es ist alles gut. Es läuft alles nach Plan. Ja, vielleicht nicht nach meinem Plan, aber Gott geht seinen Weg mit mir. Menschen hören von Christus und auch die Gemeinde wird erbaut. Wisst ihr, der Teufel ist jemand, der unseren Blick immer reduzieren will auf das Negative. Jesus dagegen ist immer der, der uns auf das Positive fokussieren möchte. Der Glaube, ich habe es, glaube ich, vorhin schon gesagt, schaut immer auf das Positive. Der Teufel möchte uns dazu verführen, möglichst immer auf das Schlechte zu schauen, über das Schlechte zu reden, über das Negative nachzudenken. Zum Beispiel in Beziehungen. Er liebt es, Menschen auf ihre Fehler und Schwächen zu reduzieren. Beispiel, wenn dich jemand zweimal nicht gegrüßt hat, der wird in deinem Herzen ganz schnell zu dem, das ist der, der nie grüßt. Aus zweimal wird nie. Und der Teufel liebt es, dieses Spiel zu spielen. Ich weiß nicht, ob sich's schon herumgesprochen hat, aber das hier ist nicht der Himmel. Und selbstverständlich haben wir alle unsere Baustellen. Aber es ist letztlich eine Frage, wohin wir schauen. Der Glaube schaut auf das Positive. Das ist die Quelle von unzerstörbarer Freude. Gerade auch in der Gemeindearbeit, wo wir zusammenstehen, Seite an Seite, um Gottes Auftrag umzusetzen. Da ist es umso wichtiger, dass wir nicht nur ständig auf das schauen, was nicht läuft. Und ich finde den Paulus bewundernswert, weil in der Gemeinde in Philippi, da bekommt er ja gerade nicht nur Trost und Zuspruch, sondern er muss im Gefängnis hören, dass es in Philippi scheinbar Leute gibt, die ihn bekämpfen, die gegen ihn sind, die gegen ihn arbeiten. Und er kann sich nicht wehren, aber er hat so eine klare Sicht. Das, was er schreibt, ist so reflektiert. Schauen wir nochmal in den Vers 15. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkündigen, doch es gibt auch solche, die es mit der richtigen Haltung tun. Und dann weiter im Vers 18, aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass in einem wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich. Und auch in Zukunft wird mir meine Freude niemand nehmen können. Es gibt ja so Leute, da würde man sagen, das sind hoffnungslose Optimisten. Stell dir vor, du bist draußen unterwegs, beim Wandern oder mit dem Fahrrad, und es regnet den ganzen Tag in Strömen. Und es ist deprimierend und du hast keine Lust mehr und du bist nass bis auf die Haut. Und dann hast du jemanden dabei, der dir den ganzen Tag in den Ohren liegt und sagt, guck mal, da hinten kommt's hell. Das kommt hier gleich zu uns. Ihr wisst, was ich meine, ja? Paulus setzt hier nicht die lila Brille auf, so nach dem Motto, ach, wir sehen das alles positiv. Nein, macht er nicht. Er analysiert unfassbar klar. Er sieht auch die schlechte Motivation. Er benennt es auch. Er redet es nicht schön. Aber Paulus lässt sich nicht darauf reduzieren. Er sieht das große Ganze. Christus wird verkündigt. Und darüber freue ich mich. Und das ist der Unterschied. Dankbarkeit trotz Missständen. Ich lerne hier was. Ich lerne hier, geistliche Freude beruht auf Glaubensentscheidungen. Geistliche Freude ist nichts, was einfach so passiert, so nach dem Motto, ich habe Jesus angenommen und seitdem bin ich nur noch fröhlich. Ja, ich habe so ein dauerhaftes Grinsen im Gesicht. Ich kann überhaupt nicht mehr aufhören zu grinsen. Meine Arbeitskollegen, die fragen sich vielleicht schon, ob ich kiffe oder so. Unzerstörbare Freude ist das Resultat von Glaubensentscheidungen. Und ich finde das so stark, dass Paulus hier sagt, wenn nur auf alle Weise Christus verkündigt wird, so freue ich mich darüber und ich werde mich auch darüber freuen. Die alte Schlachterübersetzung, die übersetzt, ich freue mich und ich will mich auch freuen. Geistliche Freude ist kein zufälliges Gefühl, sondern sie ist eine Glaubensentscheidung. Ich will mich freuen. Ich will im Glauben auf das Positive schauen. Ich will dankbar sein. Wisst ihr, wenn Freude nur ein Gefühl wäre, ja, dann würde Philipper 4, Vers 4 null Sinn ergeben. Das, was wir dort lesen, ist doch Befehlsform, oder? Wenn Paulus schreibt, freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch, Ausrufezeichen. Tja, da machst du nichts. Also entweder ich freue mich oder ich freue mich nicht. Jakobus schreibt, wir haben das ganz am Anfang im Gottesdienst schon die Folie gesehen, Jakobus schreibt an die Gemeinde, Jakobus 1, gleich der zweite Vers, liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Na, ich korrigiere mich, das mit der Folie kommt später. Das war nicht Jakobus. Aber das ist trotzdem interessant. Wenn euer Glaube geprüft wird in schwierigen Situationen, dann freut euch. Oh, yippie, wieder Schwierigkeiten, oh, ich freue mich ja so. Warum ist das so wichtig? Ein paar Gedanken zum Schluss. Warum ist das so wichtig? Nehemia 8. Jetzt käme die Folie. Darfst du auch gerne nochmal einblenden. Die Israeliten, die waren gerade aus der Gefangenschaft zurückgekommen. Und sie hatten die Mauer von Jerusalem wieder aufgebaut. Sie hatten den Tempel wieder aufgebaut. Dann haben sie sich getroffen und Nehemia und die Leviten haben das Gesetz vorgelesen. Und dann standen die da und haben alle geheult. Und dann sagt Nehemia, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn, das ist unsere Stärke. Glaube bedeutet, konsequent auf das Positive zu schauen. Wirst du dich diese Woche freuen? Die Rückfrage könnte lauten, woher weißt denn du das? Ich glaube schon, wir können das entscheiden. Jesus bietet uns ein Leben mit unzerstörbarer Freude an. Er möchte uns lehren, so wie Paulus, auch in den schlimmsten Situationen unseres Lebens auf das Positive zu schauen, auf das zu sehen, was Gott tut. Das ist was, das begeistert mich an diesem Text. Amen.